Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie die Situation von Deutsch als Fremdsprache Lehrern und Lehrerinnen ist. Und wie die Situation von Lehrkräften, die zwar Mathe oder Erdkunde in der Schule unterrichten, aber nebenbei quasi auch noch Deutsch als Fremdsprache. Darüber sprechen wir heute. Außerdem geht es um den Berufseinstieg als Opernsänger und um Medizinstudienplätze für Landärzte. Ich bin Lena Sterz, hallo. Ohne die Landessprache zumindest halbwegs zu sprechen, kann keine Integration gelingen. Da sind sich Wissenschaft und Politik einig. Dennoch werden die, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, traditionell eher schlecht als recht bezahlt. Vor 2-3 Jahren haben Lehrkräfte dagegen protestiert und einige Arbeitgeber haben Besserung versprochen. Wir wollten wissen, unter welchen Arbeitsbedingungen arbeiten sie heute und gibt es überhaupt noch viele Jobs in diesem Bereich, wo aktuell wenige Geflüchtete nach Deutschland kommen? Das hat Stefanie Kowalewski recherchiert und eine Lehrerin getroffen, die versucht hat, einen passenden neuen Auftrag zu bekommen.
Guten Tag, Schulte hier, Hedwig Schulte. Ich bin Deutschlehrerin und suche eigentlich auch einen neuen Auftrag für nachmittags. Ich habe den Integrationsschein und einen Alpha-Schein.
Hedwig Schulte ist auf Jobsuche. Das ist sie eigentlich ständig, denn immer wenn ein Deutschkurs beendet ist, muss die Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, kurz DAF, Klinken putzen. Dann telefoniert sie eine lange Liste mit Sprachschulen, Instituten und Volkshochschulen im Raum Düsseldorf ab.
Ja, schade für mich. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören.
Die 65-jährige DAF-Lehrerin hätte durchaus einen Kurs machen können, aber wieder mal nur am Vormittag.
Aber Vormittag habe ich meine Termine voll. Ich persönlich würde auch gerne am Nachmittag arbeiten, aber im Moment ist es so, dass es nicht so viele Nachmittagskurse gibt.
Und so ist Hedwig Schulte gerade gezwungen, einen Halbtagsjob zu machen. Das liegt auch daran, dass es laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im vergangenen Jahr schon gut 20% weniger Deutschkurse als 2017 gab. Diese Lücke wird laut VHS-Landesverband NRW teilweise durch mehr Berufssprachkurse gefüllt. Wenn der Plan von Gesundheitsminister Jens Spahn aufgeht, kommen bald schon Pflegekräfte aus Mexiko und dem Kosovo zu uns. Und die müssen Deutsch lernen, sagt DAF-Lehrerin Hedwig Schulte.
Ich bin demnächst in einer privaten Schule und werde dort einen Sprachkurs Pflege für Krankenschwestern, Altenpfleger und so weiter übernehmen. Ich denke auch, dass die Ausweitung auf die Berufssprachkurse eine sehr gute Idee ist, weil eben bisher dieses Niveau B1 nicht ausreicht, um wirklich gute Berufsausbildungen zu machen.
Der Bedarf an Deutschlehrern ist jedenfalls immer noch groß, sagt Matthias Jung. Er ist der Vorsitzende des Fachverbandes der DAF-Lehrer und Geschäftsführer des Instituts für internationale Kommunikation in Düsseldorf.
Der Mangel ist immer noch hoch, weil viele abgewandert sind in die Schule.
Denn durch den allgemeinen Lehrermangel haben DAF-Lehrer gute Chancen, als Seiteneinsteiger an Regelschulen eine feste Anstellung zu bekommen.
Typischerweise werden sie dann nur Angestellte, müssen irgendwas nachmachen und verdienen auch da nur die Hälfte von einem Lehrer, der vielleicht seit 5-6 Jahren beamteter Lehrer ist.
Aber für viele sind diese Jobs dennoch attraktiver als die ungewisse Zukunft als schlecht bezahlte Honorarkraft. Doch genau in diesem Bereich gibt es die meisten Stellen für Lehrer, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten, räumt Matthias Jung ein.
Die Nachfrage besteht zu 90% bei sogenannten prekären Stellen, die halt nicht mit einer Arbeitsplatzsicherheit in dem Sinne verbunden sind. Es sind überwiegend freiberufliche Honorarkräfte, die gesucht werden. Da ist ein enormer Bedarf, sowohl im Ausland, wo viele Deutschlehrer gesucht werden, als auch im Inland, sowohl im Bereich Vorbereitung von Studienbewerbern, als auch im Bereich der Integrations- und Berufssprachkurse, die öffentlich gefördert werden.
Prekär sind die Stellen nicht nur wegen der fehlenden Arbeitsplatzsicherheit. Prekär sind sie vor allem wegen des sehr geringen Honorars.
Da gibt es eine Spanne pro 45 Minuten. Die reicht so von 15 Euro bis 50 Euro.
Das ist viel zu wenig, sagt Rudi Jansen, die seit mehr als 30 Jahren Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Immerhin haben die DAF-Lehrer ein Hochschulstudium absolviert.
Die GEW fordert 56 Euro pro Stunde. Das Bündnis der Deutschlehrer fordert 60 Euro pro Unterrichtsstunde. Das wäre ein angemessenes Honorar, sodass wir auf ein Einkommen kämen wie andere Lehrer auch.
Doch davon können die DAF-Lehrer nur träumen. Immerhin zahlt das BAMF seit Mitte 2016 für Integrationskurse 35 statt 23 Euro. In vielen Volkshochschulen liegt das Honorar zurzeit bei 24 Euro, inklusive Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden. Davon müssen die freien Deutschlehrer die Renten- und Krankenversicherung selbst zahlen. Da bleibt bei einem Vollzeitjob unterm Strich oft nicht mehr als 1.500 Euro im Monat übrig.
Stefanie Kowalewski berichtete, dass Lehrkräfte für Deutsch als Fremdsprache oft immer noch prekär beschäftigt arbeiten und gerade deshalb Honorarkräfte in diesem Bereich gesucht werden. Das liegt auch daran, dass einige Honorarkräfte in den vergangenen Jahren aus der Erwachsenenbildung zur angestellten Lehrkraft für Kinder und Jugendliche an einer Schule geworden sind. Hintergrund ist, dass einige Schulen für ihre Klassen mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen extra Lehrkräfte einstellen. Aber spätestens, wenn diese Kinder und Jugendlichen einigermaßen Deutsch können, kommen sie ja in eine Regelklasse, auch wenn sie dann lange noch nicht jedes Wort verstehen. Heidi Rösch, Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema Deutsch als Zweitsprache in der Schule und sie fordert, dass jeder Lehramtsstudierende Deutsch als Zweitsprache im Studium lernen sollte. Ich habe sie gefragt, warum sie meint, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin das lernen sollte.
Also es ist ja so, dass man im Prinzip, wenn Schüler und Schülerinnen neu einwandern, dass sie natürlich zuerst mal Grundlagen der deutschen Sprache erwerben müssen und dafür brauchen wir natürlich Fachkräfte. Selbst wenn dann diese erste Phase vorbei ist und erfolgreich beendet ist, dann brauchen wir dennoch Lehrer und Lehrerinnen, die in der Lage sind, diese Kinder dann oder diese Schüler und Schülerinnen auch im Unterricht weiter zu fördern. Denn mit dieser Vorstufe ist es letztendlich nicht erledigt, sondern wir brauchen im Prinzip Lehrkräfte, die in der Lage sind, über die gesamte Zeitraum der schulischen Bildung die sprachliche Entwicklung zu unterstützen.
Was genau müssten angehende Lehrer am besten Ihrer Meinung nach lernen dazu an Inhalten im Lehramtsstudium?
Also Sie müssten natürlich wissen, wie der Zweitspracherwerb sich zum Beispiel vom Erstspracherwerb unterscheidet. Sie müssten auch wissen, wie die deutsche Sprache aus der Perspektive eines Fremd- oder Zweitsprachlernenden aussieht, wie kompliziert sie ist, welche Regeln, welche grammatischen Regeln, welche Strukturen relevant sind und schwer erlernt werden müssen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müssen Sie aber auch wissen, welche Sprache Sie im Unterricht verwenden, also welche Stolpersteine diese von den Lehrkräften verwendete Sprache für die eben Zweitsprachlernenden hat und müssten mit diesen sozusagen konstruktiv umgehen. Sie müssten sie entweder entlasten können oder eben in die Lage versetzt werden, diese ja zu erwerbenden Strukturen auch im Unterricht tatsächlich zu vermitteln, und zwar im Fachunterricht, also nicht sozusagen in einer ausgelagerten Sprachfördersituation, sondern tatsächlich im regulären gemeinsamen Unterricht.
Und welche Folgen oder welche positiven Auswirkungen hätte das Ihrer Erfahrung nach für den Unterricht und für die einzelnen Schüler und Schülerinnen?
Also es hätte natürlich einen Bildungserfolg oder das würde die Bildungschancen für Schüler und Schülerinnen mit Deutsch als Zweitsprache deutlich erhöhen. Und es hätte auch keine nachteiligen Wirkungen für die Schüler und Schülerinnen mit Deutsch als Erstsprache. Denn auf diese Art und Weise würde Sprache zu einem zentralen Thema in allen Fächern werden. Und Sprachbewusstheit hängt auch immer damit zusammen mit Konzepten, mit fachlichen und inhaltlichen Konzepten. Also es würde letztendlich allen Schülern zugutekommen, wenn der Fokus stärker auf Sprachvermittlung, Sprachbewusstheit gelegt würde.
Können Sie ein Beispiel dazu deutlich machen? Vielleicht fällt Ihnen irgendwas ein aus dem Erdkunde- oder Geschichtsunterricht, irgendeiner Sache, die Sie mal erlebt haben oder erzählt bekommen haben.
Ja, also nehmen wir doch mal vielleicht lieber den Mathematikunterricht. Im Mathematikunterricht ist es ja so, dass häufig Textaufgaben oder Sachaufgaben gestellt werden, die sehr viele sprachliche Inhalte enthalten, die auch zum Teil kultureller Art sind. Und diese aufzubrechen, ja, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, man kachelt ein Schwimmbad und letztendlich, wenn jemand das Wort kacheln nicht kennt, ja, also als Verb, ja, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man das vorher entlastet und klar macht, das hängt mit den Kacheln, die man im Badezimmer kennt, zum Beispiel zusammen, um überhaupt dann eine solche Aufgabe lösen zu können, überhaupt so weit zu kommen, tatsächlich die mathematische Operation durchführen zu können. Solche Sachen sind zum Beispiel wichtig. Oder nehmen wir, es gab mal eine Untersuchung im Chemieunterricht, da ging es um Fett. Was ist Fett? Ja, was sind Fettpolster? Mhm. Daraufhin sagte eine Schülerin, es seien Pommes auf dem Sofa. Ja, und wenn Schüler und Schülerinnen solche Assoziationen haben, dann können sie dem Unterricht natürlich nicht folgen. Und diese aufzubrechen oder zumindest immer sozusagen sensibel dafür zu sein, dass solche Sprachprobleme existieren können, hilft im Prinzip den Schülern und Schülerinnen. Und bei Fachbegriffen ist es natürlich so, dass die für alle Schüler und Schülerinnen vermittelt werden müssen, nicht nur für die, die Deutsch als Zweitsprache lernen.
Die Lehrerausbildung läuft ja in den verschiedenen Bundesländern und Unis sehr unterschiedlich. Gibt es da Bundesländer, in denen die Situation heute schon besser ist, was die Ausbildung von angehenden Lehrerinnen und Lehrern für Deutsch als Zweitsprache angeht?
Was man natürlich sagen muss, es gab beispielsweise in Berlin bereits kurz nach dem PISA-Schock, also Anfang des neuen Jahrtausends, Entwicklungen, ein Modul Deutsch als Zweitsprache zu etablieren, und zwar für alle Lehrkräfte, also für Lehrkräfte, egal welche Fächer die studieren. In Baden-Württemberg ist es sozusagen so, dass dieses Deutsch als Zweitsprache eng an den Deutschunterricht, also an das Deutschlehrerstudium gebunden ist. In Berlin war das von Anfang an eine Entwicklung für alle Fächer. NRW hat das auch sehr schnell dann übernommen und auch ausgeweitet. Und in Hamburg gibt es zum Beispiel zwar nicht in der Lehrerausbildung, also nicht im Erststudium, sondern praktisch in der Lehrerweiterbildung Angebote, Sprachkoordinatorinnen auszubilden.
Und in welchem Umfang sollten angehende Lehrkräfte das dann im Idealfall Ihrer Meinung nach lernen im Lehramtsstudium? Also die Didaktik- und Pädagogikausbildung ist ja heute schon teilweise auf das Mindeste begrenzt, so wird es oft kritisiert. Im Lehramtsstudium, meinen Sie, man würde das dann trotzdem noch unterbekommen?
Ja, sagen wir mal so, das ist eine Frage der politischen Entscheidung. Sieht man tatsächlich die Notwendigkeit, dass Deutsch als Zweitsprache oder auch weitergehend mehrsprachliche Bildung letztendlich eine zentrale Rolle spielt im Unterricht, dann könnte man entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich würde sagen, es ist Minimum eigentlich, dass man im Umfang von einem Semester, also 30 CP, dafür investieren sollte, dass entweder speziell dafür geschulte Lehrpersonen oder idealerweise eigentlich alle in die Lage versetzt werden, dieses Konzept der sprachlichen Bildung umzusetzen. Aber es würde bedeuten, dass die Lehrerbildung sich radikal verändern müsste und diesen Aspekt der sprachlichen Bildung als zentrale Aufgabe akzeptieren müsste.
Sagt Heidi Rösch, Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Sie fordert, dass Deutsch als Zweitsprache in der Schule eine größere Bedeutung bekommt. Lehrkräften, die selbst zugewandert sind, fällt es vermutlich leichter, die Bedürfnisse von zugewanderten Kindern zu berücksichtigen. Aber zugewanderte Lehrkräfte gibt es gar nicht so viele in Deutschland. Nur 1,4% der Lehrer und Lehrerinnen an deutschen Schulen kommen aus dem Ausland, vor allem aus EU-Ländern und den USA. Das meldet das Statistische Bundesamt heute. Von der deutschen Schule geht jetzt der Blick nach Hongkong.
Campus und Karriere. International.
In Hongkong ist seit Monaten eine Demokratiebewegung auf den Straßen. Und heute gab es an vielen Hongkonger Schulen Protestaktionen und Streiks.
Tausende Schülerinnen und Schüler wollten so ihre Unterstützung zeigen für einen 18-Jährigen, der gestern von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt wurde. Sein Zustand sei inzwischen stabil, heißt es. Er wurde am Rande eines nicht genehmigten Protestzugs angeschossen, als er gemeinsam mit weiteren Demonstranten auf Polizisten einschlug. Die Behörden sagen, der Schuss erfolgte aus Notwehr. Aktivisten argumentieren, der Polizist habe auch andere Mittel gehabt, um sich zu wehren, Pfefferspray etwa. Verwackelte Handyvideos, die den Vorfall zeigen, sind heute das Gesprächsthema in Hongkong. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass die Demonstranten vor dem Schuss äußerst brutal und energisch auf die Polizisten eingeprügelt haben. Immer mehr junge Leute in Hongkong rechtfertigen diese Art des gewaltsamen Protestes, denn letztlich sei verantwortlich für die Eskalation der vergangenen Wochen die Hongkonger Regierung, die wiederum eingesetzt wurde von der verhassten Staats- und Parteiführung in Peking.
Steffen Wurzel berichtete. Bewerbungsgespräche, Gehaltsverhandlungen, Work-Life-Balance finden. In den ersten Berufsjahren gibt es viele aufregende Dinge. Und über diese aufregende Zeit haben wir hier bei Campus und Karriere eine neue Serie. Heute gibt es die zweite Folge, in der lernen wir Julian kennen, er ist Opernsänger.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job.
Ich bin Julian, bin 29 Jahre alt und arbeite jetzt in meinem zweiten Jahr als Tenor an der Oper im Theater für Niedersachsen Hildesheim.
Was verdienen Sie?
Ich verdiene 2000 Euro brutto. Netto bleiben zwischen 1200 und 1300 Euro übrig. Dadurch, dass wir Landestheater sind, sind wir auf Abstecher. Das heißt, der gesamte Opernbetrieb wird in Busse verfrachtet. Für jeden Abstecher gibt es dann nochmal irgendwie 5 Euro extra. Bis jetzt, da ich ja noch Anfänger bin und keine Familie mitversorgen muss, komme ich noch ganz gut damit zurecht. Ich glaube, mit Familie würde es schon deutlich schwerer werden. Vorteil ist natürlich auch, Hildesheim ist jetzt keine ganz große Stadt. Das heißt, die Wohnungen sind nicht ganz so teuer wie beispielsweise in Lübeck oder Hamburg.
Was war beim Berufseinstieg anders als erwartet?
Also ich hatte einmal den Vorteil, dass ich aus einer Musikerfamilie komme. Das heißt, viele Sachen waren für mich relativ klar und eindeutig schon vorher. Was mich verwundert hat, wie anstrengend es tatsächlich ist, diese 8 Stunden Proben am Tag zu haben. Also wir haben ja keine Feiertage und sprich, wir kriegen Tagespläne. Das heißt, ich weiß mal um 14 Uhr, wie ich am nächsten Tag arbeiten muss. Und zum Planen ist das manchmal nicht so ganz einfach und das habe ich gemerkt.
Was an Ihrem Job macht Spaß?
Viele Leute treffen, Leute aus verschiedenen Kulturkreisen, verschiedenen Religionen, verschiedenen Lebensschichten und Milieus. Man hat immer wieder auch Gäste dabei, die aus anderen Theatern kommen. Man lernt immer wieder neue Leute kennen aus allen Altersgruppen. Und es ist spannend so zu sehen, woher kommen die, was machen die und halt einfach auf der Bühne, was dabei gemeinsam entstehen kann. Also Oper hat ja auch den Vorteil, es ist halt live. Es kann immer was schiefgehen. Das auszugleichen kann durchaus auch Spaß machen. Eben diese Spontanität und diese Reichheit an Abwechslung.
Was an Ihrem Job nervt manchmal?
Die ganzen Regulaturen, sprich, wenn ich mehr als 50 Kilometer vom Theater entfernt bin, muss ich Urlaub einreichen. Es ist egal, ob es ein freier Tag für mich ist. Ich bin jetzt gerade hier in Lübeck und musste Urlaub einreichen dafür, dass ich an meinem freien Tag nicht in Hildesheim bin. Es gibt diese Regelung dadurch, dass irgendjemand ausfällt, dass ich schnell einspringen kann, weil ich fest angestellt bin. Das heißt, ich muss immer erreichbar sein und immer in der Nähe sein.
Wurden Sie für den Alltag im Job gut ausgebildet?
In künstlerischer Hinsicht ja. Also alles, was ich auf der Bühne machen muss, also an Bewegung, was Tanz angeht, was Fechten angeht, das sind alles Sachen, für die ich ausgebildet worden bin. Schwieriger ist es dann, wie geht man mit Steuersachen zum Beispiel um? Wie geht es mit Selbstvermarktung? Also Internet, also Instagram und Facebook spielen heutzutage eine immer größere Rolle und das fehlt so ein bisschen oder fehlte zumindest zu meiner Zeit.
Und sonst so?
Ich bin froh, mir diesen Beruf ausgesucht zu haben. Ich könnte keinen Bürojob machen. Ich möchte nicht 6 bis 8 Stunden am Tag vor dem PC hocken. Das wäre nicht meins. Dafür bewege ich mich zu gerne. Und auf der Bühne ist es halt, du musst immer im Kopf halbwegs fit sein. Du musst dein Leben lang lernen. Du musst Opern auswendig lernen. Du lernst immer in neuen Konstellationen. Es ist jeden Abend, selbst wenn es dieselben Leute sind, immer ein bisschen anders. Und das hält fit. Und das ist das, was mich am Beruf auch reizt und was auch so viel Spaß macht.
Karrierestart. Über Jobneulinge, Einstiegsgehälter und falsche Erwartungen an den ersten Job. Mehr Folgen im Internet unter deutschlandfunk.de/campus.
1,2, 1,2, 1,1, 1,3 und 1,0. Ich gehe gerade die Liste der Abi-Noten durch, die man dieses Jahr an verschiedenen Hochschulen haben musste, um eine Chance auf einen Medizinstudienplatz zu haben. Bei einigen Unis kann man mit einem Test noch ein paar Bonuspunkte sammeln, aber die Frage, ob man als Mensch, so als Persönlichkeit eigentlich zum Arzt oder zur Ärztin taugt, die spielte für die Auswahl bisher eigentlich keine Rolle. Nordrhein-Westfalen bezieht jetzt als erstes Bundesland diese Frage mit ein in seine Auswahlverfahren, aber nur für angehende Landärzte. Und einen, der dieses Auswahlverfahren geschafft hat, lernen wir jetzt kennen.
Mein Name ist Aaron Im, ich bin 24 Jahre alt und ich möchte Landarzt werden, weil ich da richtig Spaß dran habe und weil das meine Berufung ist.
Aaron wollte schon lange Medizin studieren, aber sein Abischnitt hat dafür nicht gereicht. 6 Jahre hat er jetzt gewartet, hat eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht, im Gefängnis als Pfleger gearbeitet und fast die Hoffnung aufgegeben.
Dann habe ich diverse andere Sachen versucht. Ich habe in Holland geguckt, also generell im Ausland. Ich habe bei der Bundeswehr versucht, überall nur Absagen, Absagen, Absagen.
Jetzt aber hat er ihn endlich, den begehrten Studienplatz. Als einer von rund 1300 Bewerbern in NRW hat er die Aufnahmeprüfung für das Landärzteprogramm geschafft. Aaron hat zwar kein 1er-Abitur, dafür aber die Ausbildung im medizinischen Bereich und soziale Stärken. Und das ist das, was im neuen Hausärzteprogramm zählt. Empathie, sagt Professor Bernhard Marschall, Studiendekan am Fachbereich Medizin der Uni Münster. Er und seine Kollegen haben die Auswahl der Bewerber landesweit organisiert.
Das Auswahlverfahren liegt in der Hand des Landes. Ich bin ganz sicher, dass es nicht nur bei der Auswahl stehen bleiben darf. Wir werden uns mit den Damen und Herren in der Landarztquote sicherlich auch noch über diese 6 Jahre des Studiums auseinandersetzen müssen. Wir werden hier auch fachspezifische Förderprogramme etablieren, um diesen Wunsch, Allgemeinmediziner werden zu wollen, auch zu festigen und weiter zu fördern.
Das Programm ist aus der Not geboren. In Nordrhein-Westfalen gibt es viel zu wenig Hausärzte. In Westfalen-Lippe sind zum Beispiel Gütersloh und Herford am stärksten betroffen. Wer jetzt einen der Studienplätze für zukünftige Landärzte hat, muss sich verpflichten, 10 Jahre lang in den unterversorgten Regionen zu arbeiten. Andernfalls droht eine Geldstrafe von 250.000 Euro. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann musste diese Reißleine ziehen.
Weil wir einfach zu wenig Hausärzte vor allem in den ländlichen Regionen haben. Es gehen jedes Jahr über 400 in den Ruhestand. Ich musste hier handeln und deswegen haben wir vorhin einen Trick gemacht. Wir dürfen in den Ländern einen Teil unserer Studienplätze im Landesinteresse vergeben. Das sind in Nordrhein-Westfalen zurzeit noch 7,6%. Und diese 7,6% habe ich genommen und gesagt, da suchen wir selber aus, wer diese Studienplätze bekommt.
In NRW haben jetzt knapp 150 Kandidaten einen der begehrten Studienplätze bekommen. Sie werden auf 6 Unis im Land verteilt. In Münster haben neben Aaron zum Beispiel gerade mal 10 weitere Bewerber einen Landärztestudienplatz. Reicht das, um die Hausärztelücken zu stopfen?
Also ich kann natürlich die Zeit, die in den letzten Jahren vertan worden ist, das auch nicht wieder aufholen.
Rechtfertigt sich NRW-Gesundheitsminister Laumann.
Ich habe die Voraussetzungen dafür geschafft, dass Nordrhein-Westfalen als erstes Land in ganz Deutschland dieses macht. Ich habe auch viel Kritik gehabt, ich habe auch viel Zustimmung. Fangen wir doch jetzt einfach mal an. Aber es ist richtig, es wird uns frühestens in 10 Jahren die ersten Leute bringen.
Die Studienplätze im Landärzteprogramm reichen jedenfalls nicht, um das Problem zu lösen. Aaron Imm freut sich jetzt auf sein Studium und die Aussicht, Landarzt zu werden. Für ihn ist es ein schönes Gefühl, dass man ihn dringend braucht.
Das ist immer mein Traum gewesen, sowas, meine eigene Praxis zu haben, dein eigener Chef zu sein. Auf dem Land die Leute kennenlerne über mehrere Generationen hinweg. Man hat ja da einfach ein ganz anderes Verhältnis zu den Patienten und das ist, was mir Spaß macht und das kann ich mir auch länger als 10 Jahre auch sogar vorstellen.
Heike Zaffer berichtete über die Situation in NRW. In Bayern sollen die ersten Landärzte in einem Jahr anfangen zu studieren. Das hat die bayerische Landesregierung vor kurzem beschlossen. In anderen Bundesländern wird über ähnliche Wege nachgedacht. Sachsen will zum Beispiel einen extra Studiengang für Landärzte in Chemnitz einrichten. Das war Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es bei Corso Kunst und Pop um neue Filme. Mein Name ist Lena Sterz. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk. Campus und Karriere.